Deutschlandfunk, der Tag.
Nordkorea hat den Krieg Russlands in der Ukraine sehr intensiv mit viel militärischem Gerät unterstützt. Es muss jetzt etwas zurückgeben und der Besuch in Pyongyang ist da genau der richtige Weg.
Eine Hand wäscht die andere. Das ist für James Brown von der Temple University in Tokio die Geschäftsgrundlage, wenn Kriegspräsident Wladimir Putin jetzt Nordkoreas Diktator Kim Jong-un in Pyongyang einen offiziellen Besuch abstattet. Wie da der eine dem anderen nützlich sein soll, das schauen wir uns genauer an. Starten wollen wir aber mit einem Blick auf die Entwicklung im Nahen Osten, genauer gesagt in den Libanon. Von dort nämlich attackiert die schiitische Hisbollah-Miliz seit Monaten schon den Norden Israels und gerade wächst die Sorge vor einem offenen Krieg. Sprechen wir gleich drüber mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, mit Jan-Christoph Kitzler. Damit startet der Tag für diesen 19. Juni 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Die Waffenbrüder der Hamas im Gazastreifen zu unterstützen. Das ist das erklärte Ziel der Hisbollah im Süden des Libanon. Seit dem 8. Oktober hat die radikal-islamische Miliz Tausende von Raketen auf den Norden Israels abgefeuert, Panzerabwehrwaffen und Drohnen, die mit Sprengstoff beladen sind. Rund 90.000 Israelis mussten von dort evakuiert werden. Schlag und Gegenschlag, immer heftiger wurden die Kämpfe zuletzt, mit Toten auf beiden Seiten. In der Leitung in Tel Aviv ist unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Hallo Jan-Christoph.
Hallo, hi.
Also jetzt hat das israelische Militär Pläne für eine Offensive im Libanon gegen die Hisbollah-Miliz abgesegnet. Was bedeutet das?
Ja gut, das bedeutet erstmal, dass es jetzt den Plan gibt, wie das israelische Militär im Libanon vorgehen will. Das ist auf militärischer Ebene beschlossen worden. Die israelischen Streitkräfte haben das auch veröffentlicht, um zu sagen, wir haben einen Plan. Das ist natürlich auch ein Druckmittel, um zu zeigen, wir sind bereit, diesen Krieg zu führen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt noch keine politische Entscheidung über diesen Krieg. Also es wurde noch nicht darüber entschieden, dass Israel zum Beispiel mit Bodentruppen in den Libanon reingeht. Das ist erstmal nur ein militärisches Verfahren. Das hat es zum Beispiel auch gegeben, schon Wochen vor der Rafah-Offensive im Gazastreifen, wo es auch einen Plan gab, der auch dann irgendwann abgesegnet wurde, aber der dann lange nicht gekommen ist. Und es gibt deswegen immer noch keine Aussagen darüber, ob diese Offensive jetzt tatsächlich so kommt, wann sie kommt und in welcher Form. Auch die Einzelheiten des Plans wurden nicht vorgelegt.
Mit anderen Worten, damit wir das richtig verstehen, die Tatsache, dass diese Mitteilung vom Militär kommt, von Israels Armee und nicht etwa aus dem Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu. Das heißt, wir wissen noch nicht und können noch nicht richtig einschätzen, wie Netanyahu zu diesem Plan steht.
Genau, das kann man so sagen. Also da ist noch keine Entscheidung getroffen, aber man will jetzt sozusagen auf Militärseite die Folterinstrumente zeigen. Das ist ja eine Zeit, in der es da oben ziemlich heftig ist. Auch heute haben wir den ganzen Tag wieder Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Israel. Dann gibt es auch immer wieder Angriffe in den letzten Tagen, auch gezielte Tötungen von Führern der Hisbollah-Miliz durch israelische Luftstreitkräfte. Also da ist es ziemlich heftig da oben. Und es sind eben viele Menschen evakuiert, nicht in ihren Häusern. Die Orte direkt an der Grenze, die ja eigentlich nur eine Demarkationslinie ist, die sind nicht sicher. Da können Menschen gerade nicht leben. Und das ist ein großes Problem. Und deswegen gibt es auch weiterhin noch den Versuch, das muss man auch dazu sagen, eine diplomatische Lösung zu finden. Amos Hochstein, das ist der US-Sondervermittler, der von US-Präsident Biden in die Region hier geschickt wurde, der ist gerade hier, der war gestern in Israel, ist heute in Beirut und der versucht natürlich noch, gerade was das Grenzthema angeht, noch zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Und auch daran arbeitet man mit Hochdruck, aber da versucht man natürlich auch so ein bisschen die Preise hochzutreiben und zu sagen, also bitte versucht irgendwie euch darauf einzulassen, denn ansonsten droht ein echter Krieg.
Und das heißt auch, der Beschuss durch die Hisbollah hat zugenommen in den letzten Tagen, Wochen und damit wächst auch wiederum der Druck von Seiten der Vertriebenen in Israel an die eigene Regierung, an die eigene Führung zu sagen, wir können das nicht länger hinnehmen, dass wir hier nicht mehr in unsere Dörfer zurück, in unsere Häuser zurückkehren können.
Das ist so auf jeden Fall. Es gab jetzt tatsächlich 3 Tage in dieser Woche, am Anfang der Woche Ruhe. Da flogen keine Raketen aus dem Libanon wegen des islamischen Opferfests. So nimmt man jedenfalls an. Aber seit gestern gibt es wieder heftigen Raketenbeschuss. Und das ist ja, das ist gefährlich. Es gibt eben viele, viele Menschen, die sind nicht zu Hause. Ich war neulich da oben im Norden unterwegs, habe mit Familien zum Beispiel gesprochen. Die wissen nicht, wo sie ihre Kinder im September, wenn hier wieder die Schule beginnt, hinschicken sollen. Es gibt Umfragen, die sagen, fast 40% der Bewohner des Nordens in diesen Grenzorten wissen wissen nicht, ob sie jemals wieder dorthin zurückkehren. Und es gibt natürlich dann auch Unmut, dass jetzt de facto eine Pufferzone entstanden ist, also eine Zone, aus der die Menschen evakuiert wurden, dass diese Pufferzone aber nicht im Libanon liegt, wie es eigentlich vorgesehen ist. Eine demilitarisierte Zone, die ist vorgesehen durch die UN-Resolution 1701. Da heißt es eben, bis zum Litani-Fluss, 25, 30 Kilometer nördlich der Grenze, soll eine demilitarisierte Zone sein. Tatsächlich ist jetzt die Pufferzone auf israelischem Gebiet und das regt hier viele Menschen auf. Sie fordern, dass die Regierung etwas tut, damit dort oben wieder sicheres Leben möglich ist.
Und wir wissen ja von Benjamin Netanyahu, dass er in kritischen Augenblicken und eigentlich ständig seit dem 7. Oktober ein Verfechter einer sehr harten Linie war. Er spricht nach wie vor davon, dass es Israel gelingen muss, in Gaza die Hamas vollständig zu vernichten, also ihre militärischen Fähigkeiten. Was können wir wissen über Netanyahus Blick jetzt auf diesen Operationsplan und auf die Bereitschaft, tatsächlich eine zweite Kriegsfront aufzumachen?
Also man muss bei Netanyahu, glaube ich, immer unterscheiden zwischen dem, was öffentlich gesagt wird. Da muss man auch nochmal genau hingucken, in welcher Sprache er das sagt. Das kann sich nämlich auch nochmal unterscheiden, ob er auf Hebräisch spricht oder auf Englisch. Das sind manchmal unterschiedliche Aussagen tatsächlich. Und dem, was er dann tatsächlich tut. Und auf der einen Seite nach außen hin, da vertritt er eine harte Linie. Da sagt er ja auch immer, der totale Sieg im Gazastreifen. Aber tatsächlich sieht man, dass Israel, was den Gazastreifen angeht, davon immer noch weit entfernt ist. Nach über 8 Monaten Krieg ist die Hamas lange nicht besiegt. Es gibt heftige Kämpfe, in den letzten Tagen wieder getötete israelische Soldaten. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass heftig gekämpft wird. Die Geiseln, Dutzende sind noch in den Händen der Hamas und weiterer Terrororganisationen. Und auch sicher ist es dort nicht. Es gab jetzt wieder Raketenangriffe auch aus dem Gazastreifen. Also da versucht er natürlich nach außen hin zu sagen, wir halten an der harten Linie fest. Die Frage ist eben, wie realpolitisch er denn tatsächlich ist. Eigentlich ist er sozusagen, wenn man ihn in der Vergangenheit anguckt, jemand, der immer sehr zögerlich ist, der Entscheidungen bis zum letzten Moment aufschiebt, immer noch versucht, eine letzte Option sich zu eröffnen. In diesem Fall kann man es nicht so richtig sagen, weil er eben auch sich zusammengetan hat mit sehr extremen Koalitionspartnern, die noch härter nach außen wirken und die ihn auch sehr stark unter Druck setzen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie groß sein Handlungsspielraum am Ende ist.
Und wenn wir jetzt noch mit in Betracht ziehen, wie sich Israels Außenminister geäußert hat, Israel Katz, der auf der Plattform X geschrieben hat, wir stehen kurz vor dem Moment der Entscheidung und der gedroht hat, in einem umfassenden Krieg würde die Hisbollah zerstört und der Libanon schwer getroffen. Gehört das dann auch in diese Rubrik, die du schon angesprochen hast, also das Zeigen der Folterelemente und dessen, was passieren könnte?
Auf jeden Fall, das ist eine Botschaft, die nach außen gerichtet ist, auch gerade jetzt in diesem Versuch, eine diplomatische Lösung zu finden. Es ist natürlich so, dass man sich in Israel auch fragt, auch in der Regierung, ist ein Krieg an zwei Fronten im Gazastreifen, wo immer noch heftig gekämpft wird, ich habe es beschrieben, und dann eben ein großer Krieg auch noch im Libanon überhaupt leistbar. Denn Experten sagen uns hier, das ist nicht einfach damit getan, dass israelische Truppen so ein paar Kilometer reingehen in den Libanon, sondern wenn man reingeht, dann richtig, dann wird es ein großer Krieg, weil die Hisbollah-Milizen nicht nur direkt an der Grenze sind, sondern auch weiter nördlich, Baalbek, die Bekaa-Ebene, auch von dort wird dann im Zweifelsfall mit Raketen gefeuert. Es ist ein Szenario, was man sich auch historisch erklären kann. In den 80er Jahren, 82, da hieß es eben von israelischer Seite auch, wir gehen nur ein Stück rein und dann wieder raus. Am Ende stand man vor Beirut und hat dort auch für große Zerstörung gesorgt. Das ist immer noch ein Trauma auf israelischer Seite. Und deswegen ist, glaube ich, die Armee, zumindest die Leute, die es da ernst meinen, auch noch sehr zögerlich, was diesen Krieg und diesen Einsatz angeht. Und man fragt sich, kann man stemmen? Nach außen hin will man natürlich Stärke zeigen.
Und wir wissen ja auch, dass anders als die Hamas, die Hisbollah sehr stark aufgerüstet ist, aufgerüstet wurde von Seiten des Iran, etwa mit ungleich schlagkräftigeren Waffen als die Hamas besitzt. Das heißt, so die Option oder die Perspektive auf einen zweiten Krieg dann im Norden Israels an der Grenze zum Libanon, das ist für Israel mit großen Gefahren verbunden.
Das ist auf jeden Fall so. Erstens ist das eine große Front, das ist auch ein schwieriges Gelände, eine bergige Region direkt an der Grenze und dann eben hat die Hisbollah, auch nach dem, was die Israelis sagen, ganz andere Arsenale zur Verfügung. Also da ist die Rede von Raketen geschossen in sechsstelliger Zahl, also 140, 150.000 Raketen, viele davon auch ausgerüstet mit Lenkköpfen, viele davon auch so, dass sie weit fliegen können und große Sprengladungen transportieren können, also richtig großen Schaden überall in Israel eigentlich anrichten können. Da sind dann auch Ballungsräume wie Tel Aviv zum Beispiel nochmal ganz anders bedroht als aus dem Gazastreifen oder auch Städte wie wie Haifa im Norden, die Hafenstadt. Also das ist ein Szenario, vor dem hier viele in Israel Sorge haben. Und tatsächlich hören wir jetzt auch hier aus Ortschaften, zum Beispiel in Zentral-Israel, dass es dort auch die Ansage gibt, ja, bereitet euch doch mal drauf vor, guckt, ob das eure Schutzräume in Ordnung sind. Krankenhäuser bereiten sich hier vor auf sowas. Generatoren sollen angeschafft werden, Wasservorräte und so weiter. Das ist eigentlich ein Szenario, was man eigentlich nicht will, aber was droht, wenn es da diesen großen Krieg gibt.
Was wissen wir denn über das Kalkül der Hisbollah und ihres Anführers, der ja bisher keine Gelegenheit ausgelassen hat, seine Unterstützung für die Hamas in Gaza klarzumachen? Was wissen wir über das Kalkül auf der Seite?
Also die Hisbollah ist natürlich eine islamistische Organisation, die vom Iran wesentlich gefördert wird, die Israel vernichten will, auf jeden Fall. Hassan Nasrallah, der Chef der Hisbollah, gilt aber als jemand, wenn man sich mit Leuten im Libanon unterhält, der ein rationaler Player ist, der eigentlich sozusagen auch, so sagt man es uns zumindest, nicht den großen Krieg will, der aber auf der anderen Seite es zu tun hat mit radikalen Kräften in der Hisbollah, die auch durchaus mehr wollen, die auch durchaus die Eskalation wollen und wo man sich fragen muss, hält er sie weiter in Schach? Also viele sagen auch, dass diese Raketenangriffe, die es jetzt immer wieder gibt und diese Scharmützel, die sie eigentlich da jeden Tag jetzt geliefert werden, dass die eben auch ein Punkt sind, um die radikalen Kräfte in der Hisbollah, die tatsächlich Israel vernichten wollen, auch so ein bisschen zu befriedigen, dass man etwas tut, dass man an der Seite der Hamas steht, dass man im Kampf gegen Israel vereint ist und auch die zweite Front oben bespielt. Das ist etwas, was gesagt wird. Auf der anderen Seite hören wir aus dem Libanon, wenn man da auch mit Leuten redet, dass dort eigentlich die Menschen keinen Krieg wollen. Auch dort haben wir über 100.000 evakuierte Menschen. Auch dort gibt es die große Sorge von der israelischen Offensive, weil alle wissen, und Israel sagt das ja auch, dass das Vernichtung und großes Leid bedeuten würde, dass der Libanon dadurch heftig getroffen würde. Und das ist etwas, was auch die Menschen im Libanon in der Mehrzahl nicht wollen. Aber die Hisbollah natürlich ist eine kampfbereite, starke Truppe. Da gibt es auch markige Äußerungen, die auch Stärke zeigen sollen, auch Stärke gegen Israel. Und deswegen kann das jederzeit auch weiter eskalieren und es kann dann wirklich die große Konfrontation geben.
Und das alles vermeiden wollen unter anderem die Vereinigten Staaten von Amerika, Israels engster Verbündeter in der Region. Du hast es angesprochen, ein Gesandter ist gerade in der Region unterwegs. Das heißt für mich jetzt erstmal, dass auch die USA im Moment mit Sorge darauf schauen, dass die Spannungen da quasi täglich im Moment wachsen.
Also es gibt ja große Spannungen zwischen den USA oder der Regierung der Vereinigten Staaten unter Präsident Biden und der amtierenden Regierung unter Benjamin Netanyahu hier in Israel. Die Botschaft der USA an Israel ist eigentlich ganz klar. Wir unterstützen euch bei allem, was eure Verteidigung angeht. Und da sind sie ja zum Beispiel, was den Gazastreifen angeht, auch ganz, ganz wichtige, die allerwichtigsten Lieferanten von Waffen und Munition und auch Abwehrgeschossen, wenn es zum Beispiel um den Iron Dome, die Raketenabwehr geht. Aber wir unterstützen euch nicht bei irgendwelchen Angriffsplänen. Und diese Botschaft ist deutlich, man setzt da auf eine diplomatische Lösung. Amos Hochstein, das ist jemand, dem man das zutrauen kann. Der hat immerhin 2022 schon mal geschafft, einen Streit zu deeskalieren. Da ging es um die Seegrenzen und um Gasfelder im Mittelmeer, wo es auch einen großen Streit gab zwischen Libanon und Israel. Das hat er damals befriedet mit einer Vereinbarung, die dann geschlossen wurde. Und man hofft zumindest in den USA, dass etwas Ähnliches auch gelingt, was die Landgrenze angeht und dann eben möglicherweise auch eine Umsetzung oder teilweise Umsetzung dieser UN-Resolution von 2006, die eben eine demilitarisierte Zone und einen Rückzug der Hisbollah vorsieht. Das will man noch nicht aufgeben und deswegen glühen da gerade die Drähte. Auch Frankreich ist da zum Beispiel sehr aktiv. Aber die Frage ist eben natürlich, Libanon ist ein failed state, so muss man das sagen. Die Regierung, mit der Herr Hochstein dort spricht, die hat auch kein Durchgriffsrecht im Süden des Libanon. Da kontrolliert tatsächlich weite Teile die Hisbollah. Und die lässt sich im Zweifelsfall dann auch nichts sagen von den USA. Da steht man auch überquer. Und das ist auch Teil des Feindes, der eben gemeinsam dann als Feind auch mit dem Iran zusammen gesehen wird.
Also die Vereinigten Staaten haben jetzt in verschiedener Hinsicht klargemacht, dass sie keine weitere Eskalation wollen, dass sie keine zweite Front wollen, Israel strikt davon abraten, diesen Weg zu gehen. Andererseits haben wir erlebt, dass Benjamin Netanyahu und den USA auf offener Bühne widerspricht und sagt, wir machen das nach unseren Kriterien und nicht nach euren. Also wovon hängt ab, wie es jetzt in dieser Situation im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon jetzt weitergeht in dieser Konfrontation?
Na, ich glaube, diese Regierung hat schon gezeigt, dass sie im Zweifelsfall, und das ist auch so eine Haltung hier in Israel bei vielen Menschen, im Zweifelsfall müssen wir uns alleine verteidigen, wenn wir allein gelassen werden von der Welt. Das ist Israel nicht. Die USA sind stark dabei, wenn es darum geht, Waffen zu liefern. Aber wir haben das zum Beispiel in Rafah im Süden des Gazastreifens ja gesehen. Da hat eigentlich die USA eine rote Linie gesetzt und hat gesagt, nein, keine Bodenoffensive in Rafah. Und dann ist Israel doch vorgerückt. Zwar nach und nach, langsamer als eigentlich geplant. Viele Menschen sind dann dort geflohen, um große Zahl von zivilen Opfern dann tatsächlich zu verhindern. Das hat man abgewartet, aber trotzdem gibt es da viele Tote und es gibt diese Offensive. Und die Befürchtung ist natürlich, dass das im Libanon im Zweifelsfall genauso passiert. Und dass am Ende natürlich ist das Kalkül auch von israelischer Seite, dass wenn es eskaliert im Norden, dass im Zweifelsfall dann, auch weil die Drohung durch den Iran immer noch im Raum steht, die USA Israel doch nicht allein lassen werden. Es war ja zum Beispiel gleich nach dem 7. Oktober so, dass die USA Flugzeugträgerverbände hier in die Gegend geschickt hat, um einen großen Angriff auch dann eben aus dem Iran mit abwehren zu helfen. Auch als der Iran vor ein paar Monaten sozusagen Raketen in großer Zahl auf Israel gefeuert hat, da waren die USA auch mit dabei, das abzuwehren. Insofern hofft man drauf und ist dann im Zweifelsfall auch dabei, das zu tun in dieser Hoffnung, dass die USA auch im Falle einer israelischen Offensive fest an der Seite Israels stehen.
Aber um zum Schluss nochmal ganz an den Anfang zurückzukommen, Jan-Christoph, als wir über diese operativen Pläne von Israels Armee gesprochen haben, dass die jetzt in Teil jedenfalls veröffentlicht sind als ein öffentliches Statement, das heißt für dich noch nicht, dass in dieser sehr brenzligen Situation der Weg jetzt eingeschlagen wird in diese Richtung. Das ist für dich völlig offen.
Ja, das würde ich so sehen. Es wird auf jeden Fall immer noch versucht. Es gibt die Versuche, das zu verhindern. Das Ganze wird natürlich auch davon abhängen, wie geht es in Gaza weiter. Wir haben Ende November, Anfang Dezember, als es eine zweiwöchige Waffenruhe gab, in der viele Geiseln dann auch freigekommen sind, auch gesehen, dass dann auch im Norden relative Ruhe eingekehrt ist. Also wenn sich die Lage im Gazastreifen beruhigen sollte, dann könnte es sein, dass es im Norden auch weniger wird und dass vielleicht dann auch wieder so eine Art von Sicherheit hergestellt wird. Aber gleichzeitig kann die Lage jederzeit eskalieren. Da muss nur eine Rakete falsch fliegen und irgendwie ein Ziel treffen, was dann wirklich für große Aufregung sorgt. Und das könnte dann die totale Eskalation bedeuten. Es gibt eben den Plan, wie die israelischen Truppen jetzt vorgehen. Und wie das dann politisch entschieden wird, das ist, glaube ich, eine Frage, die von den nächsten Tagen, Wochen, vielleicht sogar Monaten abhängt. Wie geht es weiter im Gazastreifen? Wie groß sind die Chancen auf eine diplomatische Lösung? Wie groß ist der Druck zum Beispiel auch von den USA, wenn es darum geht, Waffenlieferungen im Zweifelsfall auch mal einzuschränken? Das alles sind Faktoren, die damit reinspielen. Aber ich würde jetzt sagen, die große Bodenoffensive, Bodenoperation Israels im Libanon, die droht jetzt nicht in den nächsten Tagen, aber sie steht im Raum und könnte jederzeit passieren.
Jan-Christoph, vielen Dank.
Gerne.
Großer Bahnhof für Wladimir Putin bei seinem ersten Besuch in Nordkorea seit 24 Jahren. Die staatlich kontrollierten Medien im Reich von Diktator Kim Jong-un jubeln über die Unbesiegbarkeit und Dauerhaftigkeit der Freundschaft und der Einheit zwischen Russland und Nordkorea. Sie schwärmen von einer starken strategischen Festung, von internationaler Gerechtigkeit, von Frieden und Sicherheit. All das wohlgemerkt in einem Regime, das international geächtet ist, seine Nachbarn mit Atomwaffen bedroht und die eigene Bevölkerung unterdrückt und hungern lässt. Das Treffen Putins mit Kim, das hat unsere Korrespondentin Katrin Erdmann im Blick. Sie ist jetzt in Tokio in der Leitung. Hallo Katrin, grüß dich.
Hallo.
Nimm uns doch für den Anfang mal mit zu diesem Augenblick, als Putin in Pjöngjang eingetroffen ist, als er Kim auf dem Rollfeld des Flughafens getroffen hat. Wie war das?
Ja, also es war vor allen Dingen spät nachts. Ne? Ich meine, Putin ist ja auch nicht mehr so jung. Ne? Der kam dann praktisch da morgens um 2:30 oder 2:30 an, hat dann erstmal der Stewardess die Hand geschüttelt, sich bedankt und dann sah man, wie Kim Jong-un da schnellen Schrittes auf ihn zumarschierte und dann war das relativ, ja, wie ich sag mal, wie so eine brüderliche Begrüßung, so links, rechts, einmal kurz gedrückt so und dann war das relativ freundlich, muss man sagen. Ne? Also das sah jedenfalls so aus und dann war es ja so, dass sie dann im Wagen von Putin ins Hotel gefahren sind. Also Kim Jong-un wollte durchaus schon den Eindruck vermitteln, dass er sich auch gut um seinen Gast kümmert und vor allen Dingen, dass er sich freut, ne? Weil er ihm natürlich da jetzt auch, sag ich mal, zu einer großen Aufmerksamkeit verhilft.
Und wenn das also spät in der Nacht war, dann müssen wir uns das so vorstellen, dass diese Zeremonie, über die man jetzt lesen kann, auf dem Kim Il-sung-Platz mitten im Zentrum von Pjöngjang, das war dann erst sozusagen, nachdem beide ein bisschen ausgeschlafen haben.
Ganz genau. Und auch das war dann, das war im Verhältnis dazu natürlich dann viel pompöser. Also da ist ja auch Nordkorea immer gut drin. Ne? Da wurden dann Menschen auf eine Tribüne gesetzt. Dann gab es Kinder, die da also Fähnchen geschwenkt haben und andere Menschen in traditioneller Kleidung, die dann Luftballons geschwenkt haben. Dann gab es noch schöne Musik so und so weiter und so fort. Und dann sozusagen wurde er mit allen militärischen Ehren dann auch empfangen. Und auch die Stadt hatte sich herausgeputzt. Also schon nachts hatte man die Stadt festlich beleuchtet. Und am Tag sah man dann auch noch, dass überall so riesige Konterfeis hingen von Putin und von Kim Jong-un. Man hat sich da tatsächlich viel Mühe gegeben.
Mhm. Russland und Nordkorea, Kremlchef Putin und Machthaber Kim sind nützlich füreinander. Das scheint ja gewissermaßen die Geschäftsgrundlage für dieses Treffen zu sein. Schauen wir uns das genauer an und fangen vielleicht mit Russland an. Was will Putin von Kim?
Also es ist natürlich so, dass, so wird gemutmaßt, beide weisen das natürlich zurück, aber es sind ja Waffen aufgetaucht, nämlich Ha-Song, das ist ein Raketentyp aus Nordkorea im Ukraine-Krieg. Und Putin braucht für seinen Angriffskrieg, für die Fortsetzung dessen, braucht er Waffen. Und da greift er offenbar auf Nordkorea zurück, die natürlich gut ausgestattet sind mit Munition und vielleicht jetzt nicht das Neueste vom Neuesten. Aber angeblich, ich bin keine Waffenexpertin, sollen die auch relativ kompatibel miteinander sein. Die nordkoreanischen und die russischen, wahrscheinlich weil früher Russland damals zugeliefert hat. So, insofern ist das, wovon man ausgeht, was Putin auf jeden Fall von Nordkorea möchte.
Also es geht in erster Linie Putin um weitere militärische Unterstützung, weil es jedenfalls im Westen die Behauptung, den Vorwurf gibt, dass Nordkorea schon geliefert hat. Es gibt Berichte darüber, dass, du hast es erwähnt, genau, dass Waffen aus Nordkorea auch in der Ukraine schon zum Einsatz gekommen sind, etwa in der Stadt Kharkiv mit vielen Toten. Also da geht es Putin darum, diese Zusammenarbeit für militärische Unterstützung noch weiter auszubauen, für ballistische Waffen und Artilleriegeschosse.
Ganz genau. Munition ist ja auch immer wichtig. Also es ist auch nicht nur der Vorwurf der USA, der hier erhoben wird, sondern auch von Südkorea. Gut, nun ist natürlich Südkorea mit den USA verbündet. Aber tatsächlich sind die in der Regel auch ganz gut informiert vom Geheimdienst her. Und die haben das also auch bestätigt. Ne? Also die haben das schon gesagt. Also die müssen da sehr viel Munition hingeschickt haben. Genau. Und dann ist es natürlich so, dass der Putin ja auch isoliert ist. Und natürlich ist es für ihn hier auch ein großer Auftritt. Also das nützt beidem, auch Kim. Hm.
Dann schauen wir auf die Seite als nächstes. Was will Kim denn von Putin?
Der will vielleicht verschiedene Dinge. Er möchte eventuell technische Unterstützung für seinen Aufklärungssatelliten. Also das letzte Mal, als sich beide getroffen hatten, war das ja dann am Kosmodrom in Russland. Und es waren auch vor einer Weile so Experten in Pyongyang. Und der Kim Jong-un hat ja bereits angekündigt, dass er dieses Jahr nochmal 3 Aufklärungs- oder Spionagesatelliten ins All schicken will. Letztes Jahr hat er einen geschickt, dieses Jahr hat er Versuche gemacht. Das ist bisher gescheitert. Also da kann er durchaus Hilfe gebrauchen, sage ich mal. Dann kann es auch sein, dass er Hilfe braucht in wirtschaftlicher Hinsicht. Das Land war ja lange isoliert und ist es natürlich immer noch, aber vor allen Dingen durch Covid eben. Sie haben natürlich die engsten wirtschaftlichen Beziehungen mit China, aber wenn Russland da was liefern kann, dann ist man sicher auch froh darüber. Es könnte auch sein, dass Kim anbietet, Arbeitskräfte nach Russland zu schicken. Das ist eigentlich verboten per UN-Sanktionen, aber wir haben ja in der Vergangenheit auch gesehen, dass er sich da ja gerne drüber hinwegsetzt. Also das würde dann beiden helfen im Prinzip. Ne? Also es wäre auch noch eine Möglichkeit.
Wir wissen ja, dass Putin seine Wirtschaft auf Kriegsproduktion umgestellt hat. Das hat natürlich Folgen für die zivile Wirtschaft. Also es könnte schon sein, dass ihm das eine Hilfe wäre, dass es der russischen Wirtschaft helfen könnte, wenn Wanderarbeiter, sage ich jetzt mal, aus Nordkorea in Russland zum Einsatz kämen.
Ganz genau. Und die sind natürlich schön günstig.
Jetzt habe ich gelesen über diesen Vertrag über eine allumfassende strategische Partnerschaft, der da unterzeichnet werden soll aus Anlass dieses Treffens. Kannst du uns irgendwie sagen, weil viele ja mutmaßen, wissen auch gar nicht so genau, was da drin steht? Was steht drin?
Es ist erstmal so, dass beide Seiten betont haben, dass es sich um einen friedlichen und defensiven Vertrag handelt. Also, dass es jetzt nicht so ist, dass beide sagen, also sie wollen jetzt nochmal zusammen aufrüsten, so, ne? Das haben jetzt beide gesagt. Da muss man aber vielleicht auch nochmal zwischen den Zeilen lesen. Was interessant ist, ist, dass beide Seiten sich eine beiderseitige Beistandspflicht hier offenbar garantieren. Das ist relativ überraschend. Wobei nicht genau drin steht, was damit eigentlich gemeint ist. So sind jetzt die Meldungen dazu. Aber interessant ist das schon, denn das ist nicht erwartet worden. Ich habe ja selber auch mit Experten gesprochen, die haben nicht erwartet, dass sie sich diese gegenseitige Zusage machen würden, ne? Weil sie eigentlich eher so, ich sag mal, eine Zweckgemeinschaft sind und eigentlich nicht so richtig Freunde. Mhm. Aber vielleicht zeigt das eben auch, wie weit isoliert inzwischen beide auch sind, ne? Also jedenfalls haben sie dieses Abkommen da jetzt unterzeichnet. Und es soll eben auch die Basis sein, so sage ich mal, für eine längere Freundschaft und für eine Beziehung auch, haben ja auch beide nochmal unterstrichen, nochmal mit Blick auf eben die USA, auf das Streben der USA, diese Hegemonialmacht, hat ja Putin gesagt, dass man sich da tatsächlich vielleicht als Gegenblock sozusagen präsentieren will. Und das ist natürlich ja schon eine andere Entwicklung, weil das kann auch heißen, dass sich Nordkorea, was ja vor allen Dingen immer darauf bedacht war, mit den USA in Kontakt zu bleiben, ne? Also das ist ja für die das höchste Ziel, dass sie sich davon jetzt verabschiedet haben.
Okay. Und wir erinnern uns ja noch, Nordkorea hat ja als eines der ganz wenigen Länder diese UN-Resolution zum russischen Einmarsch in der Ukraine, hat gegen diese UN-Resolution gestimmt. Nordkorea hat ja auch als eines von wenigen Ländern Russlands Annexion dieser vier Regionen in der Ukraine anerkannt. Also zeigt diese Beistandspflicht, diese gegenseitige, dass Nordkorea schon bereit ist, da weiter, noch weiter möglicherweise in der Unterstützung Russlands, gerade mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, zu gehen.
Ja, das zeigt es. Und ich vermute, das wird die USA und die anderen Verbündeten auch gerade hier in der Region, also die Verbündeten jetzt der USA, ne, nicht gerade freuen und wird sie eher mit Sorge betrachten. Das ist auch im Vorfeld schon so durchgeklungen, dass man natürlich ja sozusagen denkt, okay, das Land Nordkorea zieht sich immer weiter zurück und hat auch gar kein Interesse mehr daran, jetzt mit den USA noch zu verhandeln über eine Abrüstung und dann im Gegenzug eine Auflösung oder Aufhebung oder eine Reduzierung, sage ich mal, der Sanktionen.
Katrin, vielen Dank nach Tokio.
Sehr gerne.
Bevor wir für heute den Laden zumachen, noch etwas wird von diesem Tag bleiben. Malu Dreyer von der SPD, seit 11 Jahren Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, hat heute ihren Rücktritt und ihren Abschied aus der Politik angekündigt. Ganz überraschend kommt das nicht. Schon immer ist die Sozialdemokratin ja offen damit umgegangen, dass sie unter multipler Sklerose leidet, dass ihr die Krankheit auch immer wieder ordentlich zusetzt. Und das hat bei ihrer Entscheidung jetzt auch eine Rolle gespielt.
Im normalen Leben würde man sagen, meine Akkus, die laden sich nicht mehr so schnell auf. Und das darf ich und muss ich leider auch für mich eingestehen. Wenn ich früher immer sehr viel Energie hatte und wusste, es war ein harter Tag, es ist eine harte Woche, ein harter Monat, dann wusste ich auch, einmal schlafen und dann ist es auch wieder gut. Und leider hat sich das sehr bei mir verändert. Ich habe, als ich vereidigt wurde, versprochen den Bürgern und Bürgerinnen, dass ich meine ganze Kraft gebe für dieses Land und meine ganze Kraft gebe für die Bürger und die Bürgerinnen. Und persönlich bin ich auch ein Typ, die gar nicht anders kann. Ich könnte mir niemals vorstellen, dass ich weniger gebe. Und deshalb ist in den vergangenen Wochen diese Entscheidung in mir gereift. Und vor einigen Tagen habe ich die Entscheidung getroffen, schlicht und ergreifend, weil mir diese Wochen gezeigt habe, wo ich sehr viel Wahlkampf neben meinem sehr anspruchsvollen Job gemacht habe, dass ich einfach an die Grenzen komme und dass mir meine Kraft ausgeht. Und das ist der Grund, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, mein Amt in andere Hände zu geben.
Nachfolger soll Dreyers Genosse Alexander Schweizer werden. Im Moment ist er noch Sozial- und Arbeitsminister in ihrer Regierung. Bemerkenswert, bei ihrem Auftritt heute in Mainz war Malu Dreyer voller Zuversicht, was Rheinland-Pfalz angeht. Sie spricht ja gern vom Zusammenland-Land. Sie geht aber auch mit einer Warnung.
Unsere Gesellschaft, unsere Arbeit, aber auch unser Zusammenleben verändert sich ganz grundlegend. Und es verändert sich natürlich vor allem durch Digitalisierung, KI und dem Klimawandel. In den letzten Jahren dann kamen viele Krisen dazu und sie kamen nicht nacheinander, sie kamen eigentlich überlagert. die Fluchtbewegungen in einem Ausmaß, wie wir es bis dahin noch niemals erlebt hatten. Natürlich 2015, 2016 und jetzt seit 2021 wieder seit dem schrecklichen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Corona-Pandemie, bei der es um Leben und Tod ging und auch um die Frage, wie schafft es diese Gesellschaft, wie schaffen wir es, Arbeitsplätze und Wirtschaft weiterhin zu stabilisieren. Die schlimmste Naturkatastrophe unseres Landes im Ahrtal. Sie ist auch für mich eine schmerzhafte Zäsur, die auch mein Leben oder das Leben von mir in eine Zeit davor und danach unterteilt. Der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen, Tod und Leid für Menschen, Vertriebene und natürlich auch die Energiekrise. Und all diese Krisen belasten die Menschen auch in unserem Land. Und sie haben auch im Zusammenland-Land Gräben aufgerissen. Auch das muss man sagen. Wir erleben ein Erstarken von rechtsextremen Kräften, wie wir es uns niemals haben vorgestellt für unsere Demokratie.
Also Malu Dreyer geht und man kann sich leicht vorstellen, für die SPD ist das ein schmerzhafter Verlust, gerade in diesen schwierigen Tagen für die Partei. 19. Juni 2024, das Team dieser Ausgabe von Der Tag, Dirk Oliver Heckmann und Jasper Barenberg und tschüss.